Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntag vor genau 5 Jahren tötete ein islamistischer Attentäter 4 Menschen in der Wiener Innenstadt, bevor er selbst von einem Polizisten erschossen wird. Doch seine gefährliche Ideologie lebt in einer neuen Generation an Dschihadisten weiter. Wie gefährlich diese sind und was Österreich noch drohen könnte, darüber sprechen wir heute. Jan Machert aus der Standard Innenpolitik und Chronik-Redaktion ist heute hier. Bevor wir über diese neue Generation an Dschihadisten in Österreich sprechen, gehen wir vielleicht noch einmal kurz zurück zum 2. November 2020. Schildere uns bitte doch noch einmal die Abläufe dieser fürchterlichen Nacht in Wien.
Also ich glaube, da können sich ja viele daran erinnern, weil es ja auch eine Zeit war, in der es Corona-Lockdowns gab und in der Corona noch ein wesentlicher Faktor in unserem Leben war. Und eigentlich auch Freunde, mit denen ich rede, die können sich daran nur erinnern, dass man diesen letzten Tag vor dem Corona-Lockdown am 2. November 2020 noch in Lokalen verbringen wollte, in Restaurants verbringen wollte, gemeinsam mit Freunden. Und der Schwedenplatz, wissen wir alle, ist ja auch bis heute, auch nach dem Terroranschlag, ein Treffpunkt für junge Menschen, die was trinken gehen wollen, die in Bars gehen wollen, die in Restaurants gehen wollen. Und so war es eben auch an diesem Tag, war ziemlich bevölkert damals. Und was viele nicht wussten, ist, dass ich in den Abendstunden zu Fuß, wie wir heute wissen, ein junger Dschihadist namens Kutim auf den Weg gemacht hat, um zu morden, was er dann auch getan hat. Das Ganze hat 9 Minuten lang gedauert, es sind 4 Menschen ums Leben gekommen, etliche wurden verletzt, exakt 23. Man sagt im Nachhinein, es hätte noch viel schlimmer kommen können, weil dieser Mann bewaffnet war, also wirklich stark bewaffnet war, aber offensichtlich mit der Waffe zum Glück nicht umgehen konnte, gerade was das Repetieren anbelangt. Und nach 9 Minuten war das Ganze vorbei, nachdem ein Polizist Kutim F. erschossen hat.
Ja, nach diesem Anschlag vom 2. November hat eine langjährige und intensive Aufarbeitung der Umstände und der Hintergründe begonnen. Der Vorwurf des Behördenversagens ist immer wieder laut geworden. Ist denn inzwischen jetzt mit 5 Jahren Abstand alles restlos aufgeklärt?
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, auch wenn man es jetzt dann vielleicht im Detail dann nicht mehr in einem Urschuss zum Beispiel aufgearbeitet hat, kann man schon sagen, dass das Behördenversagen definitiv zutrifft. Wir wissen, dass Kutim F. definitiv amtsbekannt war, also er war ja auch davor in Haft, weil er in die Türkei ausreisen wollte, um sich später in Syrien dem IS anzuschließen. Das war 2018, kam dann auch in Haft in Wien, wurde dann frühzeitig entlassen mit Auflagen, also sprich die Radikalisierungsprogramm und so weiter. Und dann sind viele Dinge übersehen worden. Einerseits hat die Radikalisierungsstelle Derat mit ihm gearbeitet und auch immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Wesensveränderung stattfindet. Gleichzeitig gab es dann im Sommer 2 Momente. Das eine ist ein sogenanntes Dschihadistentreffen, ein internationales in Wien, in dem sich Schweizer, Deutsche Dschihadisten mit Österreichern getroffen haben, wo eben unter anderem der spätere Attentäter dabei war. Und dann noch viel schwerwiegender war der versuchte Munitionskauf in der Slowakei, wo der damals 20-Jährige mit einem Freund gemeinsam in die Slowakei gereist ist und spontan dort, angeblich spontan, wie die Erzählung lautet, Munition kaufen wollte. Das ist den Verkäufern komisch aufgefallen, auch aufgrund des Aussehens der Personen. Also da hat auch schon eine gewisse Wesensveränderung beim späteren Attentäter stattgefunden. Er hat einfach sehr deutlich radikal ausgesehen aus Sicht der Verkäufer. Die hatten das auch gemeldet, auch die Behörden hatten das nach Österreich gemeldet, aber die Information ist, wie wir heute wissen, liegen geblieben. Man hat Kutim F. nicht aus dem Verkehr gezogen. Die Gefährderansprache war zwar angesetzt, aber nach einer, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, nach einer groß angelegten, geplanten Razzia im Bereich der Muslimbruderschaft und Hamas in Österreich. Da wollte man mutmaßliche Anhängerinnen und Anhänger damals, sage ich mal, filzen bzw. in deren Wohnungen eindringen und einen Schlag gegen diese mutmaßlichen Mitglieder der Muslimbruderschaft durchführen. Die wäre für 3. November geplant gewesen. Darum war diese Gefährderansprache nachher angesetzt und hat einfach sehr viel in diese Razzia, in diese sehr groß angelegte und wie wir auch da wissen, der Akt ist einfach zigtausende Seiten lang. Ich glaube, der geht mittlerweile in die 80.000 Seiten. Einfach sehr viel in diese Razzia reingeflossen und vermutlich hat man deshalb, das kann man nur annehmen und kolportieren, den Dschihadismus in Österreich ein bisschen auf die Seite gelegt.
Du hast zu Beginn gleich gesagt, es gab keinen Untersuchungsausschuss in anderen Ländern, wo so etwas passiert ist. Ist das allerdings parlamentarisch aufgearbeitet worden? Hätte es das geben müssen, deiner Einschätzung nach?
Definitiv. Also ich glaube, das wäre auch insgesamt ganz gut gewesen. Diese Dinge sind ja auch dafür da, um öffentlich zu lernen, also sprich auch der Öffentlichkeit zu zeigen, okay, wir nehmen das Problem ernst, wir haben Probleme in der Behördenkommunikation, die vielleicht heute besser geworden sind, aber bis heute bestehen. Also ich glaube nach wie vor nicht, dass Informationen österreichweit sehr schnell verknüpft werden oder so schnell, wie sie sollten in den Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, es hätte einfach eine Aufarbeitung gebraucht, wie es überhaupt so weit kommen kann. Einfach auch, um der Öffentlichkeit zu demonstrieren, welche Gleichzeitigkeiten gab es da. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Zeitleiste erstellt zwischen der Radikalisierung von QTMF, also den späteren Attentäter, und dieser eben vorher erwähnten großen Razzia, die geplant war gegen die Muslimbruderschaft. Da gab es Gleichzeitigkeiten, wo Polizisten Leute, also mutmaßliche Mitglieder der Muslimbruderschaft, bei Bankfilialbesuchen observiert haben, während Kutim sich bewaffnen konnte auf offener Straße in Wien.
Also man hat auch die Falschen überwacht.
Ja, also auch da war schon deutlich, also sprich, wenn jemand Munition kaufen möchte, müsste er vermutlich schon die Waffe dazu haben oder ist im Begriff, sie kaufen zu wollen. So war es ja dann auch. Kutim F. konnte sich in Wien unbehelligt bewaffnen, nämlich wirklich stark bewaffnen. Und das war ein ganz großer Fehler. Also man hat ja auch immer wieder gehört, dass in diese Razzia wahnsinnig viele Ressourcen im Staatsschutz geflossen sind, dass die Köpfe dort im Staatsschutz dieser Razzia gegolten haben. Und ich glaube, dass es auch in eine Zeit gefallen ist, dieser Terroranschlag, wo man vermutlich auch den IS eigentlich schon tot geglaubt hat. Weil vielleicht auch das zu erwähnen, 2019 galt der IS in Syrien und im Irak, also quasi, wenn man jetzt überspitzt gesagt, im Mutterland des Islamischen Staats, also wo damals auch viele Ausreisen stattgefunden haben aus Europa dorthin, um für den IS zu kämpfen, galt 2019 als territorial besiegt. Also es gab noch immer Dschihadistinnen und Dschihadisten in jenen Ländern, die auch dann später zum Teil inhaftiert wurden oder getötet wurden. Es gab diese Dschihadistinnen noch, aber diese große Organisation in dieser Stärke mit Territorium so groß wie Großbritannien nicht mehr. Und da hat man damals geglaubt, hat sich eigentlich erledigt, also der Fokus des Staatsschutzes kann in eine andere Richtung gehen. Und in diese Zeit fällt dieser Terroranschlag und war wahrscheinlich auch deshalb überraschend. Und ein Urschuss wäre vermutlich auch deshalb wichtig gewesen, um das Phänomen Dschihadismus in Österreich besser zu verstehen. Ich glaube, dass wir nach dem Terroranschlag sehr schnell in der Anlassgesetzgebung waren. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es sehr kompliziert ist, aber wir waren da sehr schnell im Symbolischen drinnen, was die Politik anlangt. Und ich habe das Gefühl, wir haben dann trotzdem den Gefahrenherd Dschihadismus in Österreich einfach zu wenig verstanden. Das merke ich bis heute. Also wenn es um, sag ich mal, aufgeklärte, mögliche Terrorplaner geht, ist es in Österreich noch immer ein sehr untergeordnetes Thema. Jetzt meine ich nicht medial, sondern eher in der Öffentlichkeit. Also man nimmt es aus meiner Sicht ein Stück weit zu wenig ernst. Und ich glaube, das hat sich in den vergangenen 5 Jahren, auch seit dem Terroranschlag, nicht verändert.
Und dann sprechen wir gleich über die Gegenwart und die 5 Jahre nach diesem fürchterlichen Terroranschlag. Ich habe in einem deiner Texte gelernt, dass Kutim F., also der Attentäter von Wien, der sogenannten, unter Anführungszeichen, alten Generation der Dschihadisten angehört. Also jene, die sich in Moscheen getroffen haben, sich dort irgendwie vernetzt haben. Diese Moscheen und diese ganze Infrastruktur, die braucht es jetzt aber gar nicht mehr. Wie funktioniert das heute?
Ja, es ist heute so, da sind sich eigentlich alle Staatsschützer einig, auch in Deutschland zum Beispiel, dass die Radikalisierung eigentlich im Internet funktionieren kann, also wirklich rein im Internet. Du brauchst nicht unbedingt die haptische Person, du kannst in deinem Kinderzimmer heutzutage mit allen Informationen versorgt werden, die du brauchst, um radikal zu werden. Das kann in Stufen passieren, das kann aber auch sehr schnell passieren. Nämlich, ich sage jetzt mal über TikTok zum Beispiel, die klassische Einstiegsdroge ist der sogenannte Neosalafismus, also eine rigide Form des Islam, die dann gerade durch diesen Algorithmus auf TikTok einfach sehr schnell umschlagen kann, weil der Algorithmus eher keine Rücksicht darauf nimmt, was Islam ist und was nicht, sondern es kommt das Thema Islam vor und dann schlägt er dir vielleicht neosalafistische Videos vor und irgendwann einmal bist du, wenn du dich sehr stark dafür interessierst, irgendwann einmal beim IS. So. Und kannst es vielleicht im ersten Moment gar nicht einschätzen und die Erzählungen wirken vielleicht recht ähnlich. Also die Übererzählung ist, ja, der Westen ist verdorben, du kannst als Muslim nicht ordentlich leben, du bist hier fremd, du wirst hier immer fremd sein, du gehörst hier gar nicht her, das erzählen sie dir. Dann kommt zum Beispiel auch, um was Aktuelles zu nehmen, das Kopftuchverbot, das natürlich abgelehnt wird in sehr starker Form und auch genutzt wird für die Radikalisierung. Vielleicht eben am Anfang zum Neosalafismus, dann zum Dschihadismus. Und dann ist es so, wenn ich in dieser heiklen Situation bin, dann teile ich vielleicht Videos, dann werde ich von Leuten angeschrieben, so erleben wir es auch immer wieder, die vielleicht schon radikaler sind, die dich ansprechen, sagen, hey, willst du vielleicht mehr wissen? Die laden dich vielleicht oder meistens dann in Telegram-Gruppen ein, wo dann wirklich die starke Propaganda des IS geteilt wird, wo Bombenbauanleitungen geteilt werden, wo dann vielleicht schon ein bisschen mehr besprochen wird, was man machen könnte, wo die wirklich starke Radikalisierung stattfindet. Das ist dann die nächste Stufe. Und es reicht dann davon, dass man in Telegram vielleicht angewiesen wird, Propaganda zu teilen, kann aber auch schon tiefer gehen. Dasselbe findet statt zum Beispiel auf dem Gaming-Kanal Discord. Also die Dschihadisten haben auch verstanden, dass diese jungen Burschen zum Beispiel dem Gaming nicht abgeneigt sind. Findet auch dort statt. Auch ein starker Kanal ist Freema. Erleben wir immer wieder, dass auf Freema, das ist auch so ein anonymer Chat-Kanal, so ähnlich wie Telegram, dass dann dort mit vermeintlich, also sicher kann man es nicht sagen, aber so wie sie agieren, wirkt es sehr deutlich, mit wirklich professionellen IS-Kadern, mit ausgebildeten IS-Kadern diskutieren, wo es dann wirklich schon darum geht, wie kann ich einen Anschlag durchführen, was könnten meine potenziellen Ziele sein, was brauche ich dafür, wo bekomme ich das und so weiter. Wo es dann auch schon in die Bestärkung geht.
Jan, wie schwierig ist es denn in diesem Fall für die Behörden, dort noch irgendetwas nachzuvollziehen, dort noch irgendwie Herr der Lage zu sein? Ich meine, eine Moschee kann man irgendwie, da kann man eine Hausdurchsuchung machen, die kann man leichter observieren, aber Dutzende, vielleicht hunderte Telegram-Kanäle, wo die ersten Sachen passieren, stelle ich mir relativ schwierig vor.
Es ist auch wahnsinnig schwierig. Also das ist ja auch genau das, was Staatsschützerinnen und Staatsschützer im Westen, also jetzt im europäischen Westen, vor massive Probleme stellt. Also auch da gibt es ja Unterschiede. Also ich glaube, die Dienste in Europa funktionieren ja teilweise auch anders. Also da ist, glaube ich, der Französische deutlich besser aufgestellt als der Österreichische zum Beispiel, weil wir auch rein rechtlich da wirklich Schwierigkeiten haben, dem Herr zu werden. Darum sind wir auch sehr abhängig davon, zum Beispiel, was uns die Amerikaner liefern, weil da kann man jetzt sehr grob sagen, die filtern sehr, sehr breitflächig. Das sind auch meistens die, die uns Informationen liefern, wenn sie mitbekommen, dass auf TikTok, dass auf Telegram und Co. Bilder geteilt werden, die schon in eine Richtung von Bekennerfotos gehen zum Beispiel. Teilweise könnten es auch wir erkennen, wenn sie zum Beispiel auf Instagram posten. Also es ist immer eine Frage, wie es die jungen Dschihadistinnen und Dschihadisten heutzutage nach außen transportieren. Aber wir sind einfach sehr stark abhängig von den Diensten, die wirklich breitflächig filtern können, durchsuchen können, was wir einfach rein rechtlich in Österreich zum Beispiel einfach nicht machen können. Also darum reden wir auch immer zum Beispiel über die sogenannte Chat-Überwachung, die vorgeschlagen und auch beschlossen ist mittlerweile im Nationalrat, die aber auch noch immer nicht so weit geht, wie das zum Beispiel in Amerika der Fall ist, die ja wirklich global Chats durchsuchen. Wir könnten das, wenn dann, territorial und das sehr stark eingeschränkt.
Jan, der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, ist ja nicht nur, weil der Terroranschlag von Wien gestern 5 Jahre zurückliegt und weil es immer noch Dschihadisten gibt, sondern weil dieser Terroranschlag ja auch, und es klingt bizarr, aber es ist leider einfach so, eine Art Inspiration für andere junge Dschihadisten ist. Es gibt eine Tangente, die führt zu einem Nordmazedonier und der ist deswegen recht bekannt, weil er einen Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert in Wien geplant hat, weswegen die Konzerte dann auch abgesagt wurde und Gott sei Dank es nie zu diesem Anschlag kam. Aber wie funktioniert diese Tangente?
Naja, also einerseits ist es so, dass QTMF das gemacht hat, was in vielen Köpfen von Jugendlichen, die halt mit dem Dschihadismus sympathisieren und die verzweifelt sind und die nicht weiter wissen und was machen wollen, dass QTMF derjenige war, der das gemacht hat, was sie sich vorstellen oder was sie sich ausmalen. Und es geht halt so weit, dass halt der besagte Terrorverdächtige Behran A. diese klassische Pose, also sprich diese überkreuzten Hände bewaffnet, zeigt, ist einfach eine deutliche Anlehnung an den Attentäter, der sich genauso gezeigt hat in dem, oder auf dem Foto, das er auf Instagram gepostet hat, bevor er gemordet hat. Das geht so weit, es gab auch einen Dschihadisten, der am Hauptbahnhof, am Wiener Hauptbahnhof vor 2 Jahren einen Anschlag begehen wollte. Genau dasselbe. Die Kleidung war vielleicht ein Stück weit anders, aber wieder die überkreuzten Hände bezeichnet QTMF auch als sein Vorbild. Wir hatten vor kurzem einen 15-Jährigen vor Gericht, der, wo ich sagen würde, sogar noch viel, viel weiter ging als alle anderen, der sich tatsächlich einfach komplett schwarz gekleidet hat, so wie es gut im F auch war, der die Hände über Kreuz hatte, ebenso und sogar, und das ist mir sofort aufgefallen, eine ähnliche Uhr am Handgelenk hatte, also der ihn wirklich mimen wollte, der auch seinen Treueschwur auf den IS nicht nur abgeschrieben, sondern auch genauso aufgesagt hat wie Kut im F.
Pardon, Jan, aber das ist wirklich ein, unter Anführungszeichen, eine Art Popstar in dieser Szene, so wie normale Jugendliche sich dieselbe Frisur wie ihr Lieblingssänger machen, inspiriert er sie tatsächlich genauso.
So kann man sagen. Also es ist, man kann jetzt nicht sagen in der absoluten Breite, aber wir haben jetzt immer gehäuftere Fälle, wo das vorkommt, wo Kut im F in der einen oder anderen Form vorkommt. Es kann sein, dass man ihn bewundert, dass er irgendwie vorkommt. Muss jetzt nicht unbedingt das Bekennerfoto sein. Es kann sein, dass man eben auf ihn repliziert zum Beispiel. Hatten wir jetzt auch einen, den sogenannten ChatGPT-Dschihadisten hatten wir vor kurzem vor Gericht, der auch auf Kut im F repliziert hat in einem Chat, wo er fragen wollte im Vergleich zu anderen Terroristen, von Al-Qaida und so weiter, wie gefährlich ist der circa, also sprich, so kann es auch passieren, dass man auf ihn Bezug nimmt. Es kann aber auch sein, das traf auch auf einen Dschihadisten zu, der schon vor 2 Jahren circa vor Gericht saß, dem der 2. November 2020 so imponiert hat, dass er zum Islam konvertiert ist. Also es ist einfach ein Wiener Kind, der das irgendwie cool fand und sich gedacht hat, oh, die Dschihadisten machen das ein bisschen anders als andere Terroristen, die gehen einfach raus und erschießen Leute, finde ich cool und repliziert so auf ihn. Also es gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, aber wir sehen es halt schon sehr deutlich, auch in manchen Fällen, wo man einfach sieht, das ist eindeutig nachgemimt irgendwie.
Was mich an dieser Aufzählung, die du gerade getan hast, so schockiert und auch immer wieder in deinen Geschichten und von den Kolleginnen und Kollegen sehr irritiert und irgendwie auch bestürzt, ist, dass diese Generation, diese neue Generation, von der du gerade sprichst, ja wahnsinnig jung ist im Durchschnitt. Ich meine, du sprichst hier von 15-, 16-Jährigen. Das sind mehr oder weniger Kinder. Wie kann das passieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir es da einfach mit einer sehr verzweifelten, also mit Teilen einer sehr verzweifelten Generation zu tun haben. Ich glaube, das kann total unterschiedliche Gründe haben, wie man dazu kommt. Entweder man gelangt in solche Kreise, das hat wahrscheinlich immer wieder Gründe, Schicksalsschläge in der Familie, Mobbing in der Schule hatten wir auch schon zum Beispiel, einfach nicht wirklich ankommen. Es ist tatsächlich schwierig. Also bei Kut im F zum Beispiel, beim Attentäter, über den wir eigentlich gesprochen haben am Anfang, der war einfach von Anfang an in diesen Kreisen drinnen, hat dort Halt gefunden. Wenn man sich zum Beispiel da die Mutter angesehen hat, die damals vor Gericht ausgesagt hat, auch im späteren Prozess, die war völlig verzweifelt, hat es überhaupt nicht verstanden, wie das passieren konnte. Die hat auch wahrlich nicht so gewirkt, weil das könnte man jetzt annehmen, dass die vielleicht selber aus radikal-islamistischen Kreisen kommt oder dass es vom Elternhaus kommt. Das war bei ihm definitiv nicht der Fall. So war es jetzt, um den Vergleich zu ziehen beim 15-Jährigen, der ihm wirklich nachgemacht hat, auch nicht. Also wenn man, ich habe die Eltern vor Gericht gesehen, die wirken ganz anders. Und auch der Bursche hat erzählt, dass ihm die Religion frei war. Das ist, glaube ich, eher, und das kommen jetzt wieder zum Beispiel auf die Einschätzung von Staatsschützern zu sprechen, wir haben es da schon mit einer Generation zu tun oder mit Teilen einer Generation zu tun, die dann von der Gewalt sehr fasziniert ist. Weniger von der Ideologie, wie das früher der Fall war. Wir waren jetzt auch keine ausgebildeten Theologen, aber haben sich zumindest ein bisschen für das interessiert, was ihre Vorbilder so tun. Jetzt geht es da sehr stark einfach um Gewalt zu zeigen, gewaltvoll zu sein. Auf mich wirken diese Jugendlichen sehr verzweifelt, sehr orientierungslos. Das ist im Extremismus, egal ob Rechtsextremismus oder Dschihadismus, in solchen Kreisen immer wieder der Fall, dass du es einfach mit sehr orientierungslosen Personen zu tun hast, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Das kann genauso gut, wenn man zum Beispiel auf Ahmad Mitayev, auf den Kopf und Che, den vielleicht viele kennen, repliziert und sein Buch liest. Ihn hat zum Beispiel auch einfach die Situation in der Schule auf die Straße gebracht, wo die Lehrerin ihn immer wieder ermahnt hat, grundlos, na du hast sicherlich abgeschrieben, wo er einfach negative Erfahrungen in der Schule hatte und das hat ihn auf die Straße getrieben, in die Hände von Leuten, die hochproblematisch sind. Also das kann total unterschiedliche Gründe haben, auch Isolation. Ich glaube, Corona spielt trotzdem immer eine Rolle, auch wenn man immer wieder darauf zu sprechen kommt und das vielleicht nicht wahrhaben will. Ich glaube, die Zeit war einfach gerade für Prediger, diverse Prediger auf TikTok und so weiter, ein gefundenes Fressen, weil man einfach isolierte Kids hatte, die nichts anderes gemacht haben, als auf TikTok herumzuscrollen und sozusagen mal so diesen ersten Schwung zu legen, sich dafür zu interessieren, zu ermahnen, dass du schon eine Aufgabe hast, wenn du Muslim bist und diese Dinge einfach nicht so hinnehmen kannst. Zum Beispiel auch jetzt, wenn man wieder auf die Situation in Gaza zu sprechen kommt, was ja auch ein Radikalisierungstreiber ist. Ich glaube, all das sozusagen spielt damit rein, plus natürlich die persönliche Situation von Jugendlichen.
Was ich mich in dieser Aufzählung auch gefragt habe, ist, das sind einige halbstarke Teenager. Wie gewaltbereit sind die tatsächlich? Oder ich meine, in diesem Zusammenhang ist es ein bisschen eine bizarre Formulierung, aber ich verwende es jetzt trotzdem. Oder reden die nur groß? Also wie viel Ernsthaftigkeit steckt da tatsächlich dahinter? Ich meine, es ist total bescheuert, das ist klar, auch wenn man es nacheifert. Aber dann tatsächlich zur Gewalt zu greifen, ist ja nochmal eine andere Stufe.
Das stimmt absolut. Das frage ich mich auch immer. Ich glaube, es ist ein Mittelding. Ich glaube, gerade bei der neuen Generation spielt sich das sehr viel im Kopf ab. Ich glaube, im Kopf sind sie wahnsinnig gewalttätig. Auch weil sie sich wirklich schon ausmalen und teilweise eben über die Chatkanäle, die wir vorher besprochen haben, schon sehr explizit darüber nachdenken, wo könnte ich es machen, wie könnte es ausschauen, was brauche ich dafür, sich Bombenbaupläne holen und sich wahrscheinlich im Kopf sehr viel ausmalen. Dann hört man aber immer wieder vor Gericht, da hat mir dann der Mut gefehlt. Also ich bin dann immer wieder dort vorbeigegangen und habe es mir eigentlich schon gedacht, aber dann hat mir der Mut gefehlt. Was, finde ich, ein ausschlaggebender Punkt ist, das ist wirklich nur kolportiert um meine Einschätzung, aber vielleicht liege ich gar nicht so falsch. Was auffällt ist, dass diese Jugendlichen sehr stark nach dem Prinzip leben, nach dem der IS gerade lebt. Also die rufen dazu auf, nimm alles, was du hast und begehe einen Anschlag. Auf was haben Jugendliche Zugriff? In dem Fall oft aufs Messer. Das Messer ist einfach griffbereit, das kann man in der Küche sich holen. Aber das Problem und das Glück ist, aus Sicht dieser Jugendlichen, es ist sehr persönlich. Es wäre eine sehr persönliche Geschichte, das heißt, sie müsste einer Person sehr nahe kommen. Wenn diese Jugendlichen, und das ist die große Gefahr, die ich sehe, sollten diese Jugendlichen irgendwann einmal die Chance bekommen, tatsächlich eine Schusswaffe zu bekommen, dann wird es hochproblematisch, weil ab dem Zeitpunkt gibt es keine Bindung mehr zum Menschen. Und ab dann sehe ich große Gefahr, weil dann gibt es auch diesen Schritt zurück nicht mehr. Also gerade, wenn ich mir zum Beispiel die Geschichte, die habe ich auch schon vorher erwähnt, von dem jungen Dschihadisten ansehe, der schon am Hauptbahnhof stand und diesen Anschlag begehen wollte. Der hat ein Messer in der Hand. War aber dann verunsichert, weil er, und das klingt jetzt tragisch komisch, aber seine Kracher vergessen hat, weil er zuerst die Leute quasi erschrecken wollte, bevor er zusticht. Aber dann gemerkt hat, mit einem Messer, da passiert dann nicht so viel, was sie sich im Kopf ausmalen. Und das ist momentan aus meiner Sicht das absolute Glück, dass wir da erlebt haben, dass wir nicht noch mehr Anschläge erlebt haben. Sollten diese Jugendlichen tatsächlich im Besitz einer Waffe sein und sie versuchen es immer wieder, scheitern aber, weil sie dann entweder keinen Waffenpass haben oder glauben, sie können sie ohne Waffenpass eine Waffe online beim zertifizierten Shop kaufen, was dann zum Glück nicht funktioniert.
Oder sie werden erwischt.
Oder sie werden erwischt tatsächlich. Oder sie probieren es, auch schon passiert, in Wien in irgendeinem Geschäft ohne Waffenschein, wo sie zum Glück dann abgewiesen werden. Sollten sie über zwielichtige Kanäle irgendwann einmal an so etwas rankommen, dann wird es wirklich gefährlich. Und ich meine, wir haben das ja auch gesehen rund um die Ermittlungen zum mutmaßlichen Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert. Sie beginnen, Bomben zu bauen. Und das ist auch ein riesengroßes Problem, was man nicht unterschätzen darf. Diese Pläne, diese Bombenbaupläne, das ist mittlerweile so verfügbar wie jedes Meme online. Und da geht es eigentlich nur noch darum, bekomme ich diese Ingredienzien zusammen? Und das ist auch eine wahnsinnige Gefahr, weil es so schwer nicht ist. Diese Gefahr sollte man auch nicht unterschätzen. Ich meine, Behran A., der mutmaßliche Anschlagsplaner vom Taylor Swift-Konzert, hat ja schon im Garten probiert, eine Bombe zu bauen. Also was ich damit sagen will ist, und vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, welche Terrorgefahr jetzt höher ist, die islamistische oder die rechtsextremistische, ist jeder eine riesengroße Gefahr in der Verfügbarkeit von Anschlagsmaterialien. Wir hatten aus meiner Sicht momentan einfach das Glück, dass sie noch keine Schusswaffen sich organisieren konnten.
Kommen wir gleich jetzt dazu, aber ich würde es etwas allgemeiner halten und nicht auf diese zwei Bereiche reduzieren, sondern generell die Frage stellen, von welcher Gruppierung geht denn derzeit tatsächlich die größte Gefahr aus für einen tatsächlichen Terroranschlag, deiner Einschätzung nach?
Ich würde es spalten, aus der einfachen Sicht. Ich würde sagen, ad hoc sind diese Einzeltäter, die sich in Kinderzimmern radikalisieren und dann sehr schnell sehr gewaltbereit sein können, für Ad-hoc-Anschläge sehr gefährlich, weil da reicht es oft einfach nur noch aus, dass diese Person diese Schwelle, also die Schwelle von der Radikalisierung zum Gedanken dazu und dann letztlich zum Terroranschlag, also da ist dann noch eine ordentliche Kippe dazwischen, es wirklich zu tun. Aber ich sage mal so, da ist die Gefahr schon sehr hoch, dass das passieren kann. Haben wir zum Beispiel auch in Villach erlebt. Also sprich, da gab es einen Anschlag im Februar von einem jungen Syrer. Es kann passieren.
Das finde ich immer so bizarr, weil du gerade Villach erwähnst. Es wird ja auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder, so das schwingt das mit, so getan, als wäre 2020 dieser Anschlag der einzige in den letzten 5 Jahren gewesen. War er ja aber nicht.
Genau, also es gab einen zweiten in Villach. Vielleicht auch da wieder, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, weil wir das am Ende sehr schockierend finden, aber ich sage jetzt mal, über keine Tradition haben, trotzdem in Österreich über islamistischen Terrorismus ordentlich zu sprechen. Was ist er, welche Phänomenbereiche gibt es da und wie gefährlich ist er tatsächlich? Also es gibt immer wieder diese Schlagzeilen von mutmaßlich verhinderten Terroranschlägen, aber so richtig ernst genommen wird die Sache eigentlich nicht. So, es wird sofort immer vermengt mit anderen Themen, ich sage jetzt mal Asyl, Migration und so weiter, aber so richtig über den Phänomenbereich und über das, was man vielleicht auch mit Jugendlichen tun müsste, wird eher wenig gesprochen. Und über das Phänomen an sich. Aber da hat man zum Beispiel gesehen in Villach, wie schnell es gehen kann. Also das ist dann ein Messerangriff gewesen. Vielleicht redet man auch nicht so drüber, weil die Opferanzahl nicht so groß ist. Also das ist dann vielleicht im kollektiven Gedächtnis, vergeht es schneller. Wien war vielleicht nochmal, es ist einfach die Hauptstadt, es war Corona, es war sehr breitflächig und sehr schockierend, weil es einfach der erste Anschlag war. Aber ich würde sagen, ad hoc ist das sehr gefährlich, weil es, glaube ich, schon einige junge Männer gibt, die diese Schwelle übertreten könnten. Sprich auch mit der Gefahr, sollten sie sich professionalisieren und tatsächlich an schwere Waffen kommen, wird es wirklich schwierig. Wo ich den Rechtsterrorismus in der Ziehung sehe, wir hören es immer wieder, wenn diese riesen Waffenlager ausgehoben werden, da sehe ich es eher in der Langfristversion als massive Gefahr. Weil man erinnere sich zum Beispiel daran, ich glaube, es war vor 2-3 Jahren, ist ein riesengroßes Waffenlager mit modernsten Waffen ausgehoben worden, unter dem Schlagwort damals Rechtsterrorismus Bandidos, also sprich die Motorradgang, wo sie die sozusagen verbündet haben scheinbar, worüber auch niemand mehr gesprochen hat nachher. Aber das war ein Waffenlager, wo du dir denken kannst, das sind bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn das sozusagen in Bewegung gerät. Und da würde ich eben diese Unterscheidung treffen. Ich würde sagen, so diese Einzeltäter, diese islamistischen Einzeltäter sind ad hoc eine Gefahr, weil sie uns ad hoc sehr stark demoralisieren und sozusagen ins Wanken bringen können, was die Demokratie anlangt, was die Angst anlangt. Den Rechtsterrorismus sehe ich insgesamt als massive Gefahr, natürlich rein ideologisch grundsätzlich, weil es ganz andere Ansatzpunkte in der Gesellschaft gibt.
Und besser organisiert, glaube ich, wenn ich dir dazu höre, oder?
Und besser organisiert, weil natürlich die Waffen viel, viel professioneller sind. Ich glaube, vielleicht liege ich da falsch, ich bin eher Experte im islamistischen Bereich, aber im rechtsterroristischen sehe ich eher so, dass man auf einen Tag X hinarbeitet, der ganz anders daherkommt. Also sprich mit einer ganz anderen Waffengewalt, mit einem ganz anderen Ziel. Bei jungen Dschihadistinnen und Dschihadisten geht es um Verzweiflung und die Chance sozusagen durch den Märtyrer-Tod ins Paradies zu kommen, das ist so die Vorstellung. Und da geht es gar nicht so stark darum, eine politische Umwälzung zu erzeugen, sondern aufmerksam zu machen auf den islamischen Staat. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Jugendlichen unbedingt davon träumen, dass morgen Österreich eine politische Umwälzung erfährt. Natürlich ist es Langfristziel ein Kalifat, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das in deren Köpfen in Österreich stattfinden will, sondern ich glaube, die wollen einfach sehr oft, merkt man auch an dem, was man in den Handys findet, ausreisen eigentlich. Also die haben eher so diesen Traum noch immer, und es ist auch so was Groteskes, was sie hält, nach Syrien zu gehen und haben irgendwie die Vorstellung, dass dort noch immer für Dschihadistinnen und Dschihadisten offenbar ein sicherer Hort herrscht. Ich glaube, die Dschihadistinnen denken nicht so weit, weil sie ja sehr jung sind. Also man merkt dann auch vor Gericht, dass es Kinder sind einfach. Das ist einfach faktisch so, dass eben dem Rechtsterrorismus, also gerade in der wirklich hardcore organisierten Variante, ist er älter, professioneller und in der Waffengewalt einfach viel heftiger, vielleicht aber langfristiger geplant. Die Jungen denken eher sehr kurzfristig, jetzt im Moment, und radikalisieren sie sehr schnell und es könnte ad hoc was passieren, mit hoffentlich nach wie vor, wenn es passiert, weniger Opfern.
Jan, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit heute und danke auch, dass du seit Jahren nicht nur Schlagzeilen darüber produzierst, sondern tatsächlich auch tiefgründige und hintergründige Recherchen. Vielen Dank.
Danke.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern, und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.